der Podcast.
Folge 168, Sommerspezial Teil 3, unsere Fernseherinnerungen.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Kinder, zu einer weiteren Sommerfolge, zu Sommerfolge Spezial Nummer 3 von Luck und Hengstmann, eurem Sommer-Gute-Laune-Podcast-Feeling-Podcast. Mein Gott, ist das unangenehm. Ich begrüße in Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Und ihr werdet es euch nicht vorstellen können, liebe Zuhörenden, auch wir waren mal Kinder.
Das ist extrem unwahrscheinlich, aber es war tatsächlich so, ich war dabei.
Kennst du den Begriff alte Seele? Und zwar, wenn Kinder so altklug sind, ja, also Moritz Neumeier hat in seinem neuen Programm, was übrigens unangenehm heißt, was gerade auf YouTube veröffentlicht wurde, das ist ja nicht mehr neu, hat es wahrscheinlich gerade abgespielt, aber berichtet er von dem Kind eines Freundes, das 3 Jahre und eine alte Seele ist, also so altklug. Also quasi du und ich als Kind.
Das waren wir ja früher auch.
Woher weißt du das? Bestimmt, ja, wir waren bestimmt total altklug als Kinder. So. Also er erzählt, dass dieser Junge dann da in seiner Küche steht und sagt, Alter, das ist ja genial hier bei euch. Mhm. Kühlschrank direkt neben der Spülmaschine. Ey, wenn die Spülmaschine Hunger hat, dann kann die ja direkt was zu essen. Ey, das kriegt mich total. So in die Richtung. Egal. Mhm. Auf jeden Fall haben wir aber natürlich, wie es sich für ein deutsches Kind in den 90er Jahren gehört, oder bei mir waren es ja teilweise sogar noch die 80er Jahre.
Ja, ich würde die Jugend mitzählen. Also ich würde ganz großzügig sagen.
Genau. Genau, haben wir unsere Kindheit natürlich hauptsächlich vom Fernseher verbracht, natürlich.
Klar.
Wie sich das gehört. Von den Eltern abgeparkt.
Na, ich hatte ja nur 3 Programme. Da musste ich immer bei irgendwelchen Schulfreunden musste ich dann den.
Ach stimmt, du hattest ja gar kein DDR-Fernsehen.
das ja, oder auch die ganze Schulzeit durch hatten wir irgendwie. Also diese ganzen Satelliten und Kabel hatten wir nicht. Nö,
natürlich.
Da musst du immer bei den Schulfreunden die ganzen Zeichentrickserien gucken. Ja. Aber ich habe jetzt deswegen in meiner.
Siehst du, das unterscheidet dich von mir.
Genau, also das
du,
die allermeisten.
Hattest Freunde.
So. Ja, also deswegen habe ich tatsächlich jetzt nur was aus dem linearen, also aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Also bei mir war das ja ähnlich. Ich hatte 5 Programme, muss ich sagen, DDR1, DDR2, ARD, ZDF und den NDR. Weil wir ja sehr grenznah wohnten. Bezirk Magdeburg war ja der mit der längsten Grenze. So, und darum sind auch Serien dabei, die sozusagen auch ins Jugendalter reingehen, aber theoretisch eigentlich als Kinderserien, zumindest was die Infantilität der Inhalte betrifft, durchgehen, obwohl das schon nach 1989, weil erst da haben wir ja Satellitenfernsehen gekriegt.
Ja.
Also ich habe, seit ich 12 bin, zumindest über RTL und Sat.1 verfügt, und 93 sind wir ja nach Egeln gezogen, hatten dann einen Kabelanschluss und da hatte ich schon alles, Schätzelein, alles. Ja,
ja, ja. Aber, also ich kann mich auch erinnern, weil unsere Großtante, die wohnte bei Berlin, also in der damaligen DDR, und als die 90er Jahre anfingen oder als die Wiedervereinigung war, holte die sich zuallererst eben das Kabelfernsehen, also das Satelliten- und Kabelfernsehen, und dann lief immer Glücksrad.
Und genau, das war
Glücksrad.
Habe ich aber nicht auf meiner Liste.
Nee, das tatsächlich. Also ja gut, jedenfalls, wir haben jetzt jeder auch wieder 5 bestimmte Erinnerungen rausgekramt und da bin ich jetzt mal gespannt. An was erinnerst du dich denn, Sebastian?
Ich fange an, gut. Okay, also, das ist quasi eine Serie, muss man dazu sagen. Denn ich habe als Kind, waren die Vorabendserien in ARD und ZDF, allerdings muss ich dazu sagen, da spielt teilweise auch noch RTL und Sat.1 mit rein, waren für uns als Kinder total faszinierend. Das ist das, was wir geguckt haben. Ich habe zum Beispiel Ferienprogramm, bloß mal so, Ferienprogramm vom ZDF. Hey, das ist ein Ferien. Hab ich nie geguckt, hab mich nie interessiert. Wirklich nicht, habe ich nie geguckt. Ich kannte Anke Engelke zum Beispiel erst durch die Wochenshow.
Mhm.
Nein, es geht um diese Action-Serien, die auf ARD und ZDF, und die habe ich, Stichwörter sind hier Glenn R. Lawson und Stephen J. Cannell. Diese Serien sind alle gleich, komplett infantil, komplett 80er Jahre, aber, also bis auf eine, aber da komme ich dann nochmal gesondert zu. Und darum steht für mich auf Platz 5 ein Colt für alle Fälle. Mhm. Oder auch The Fall Guy. Ist jetzt gerade wieder ins Kino gekommen mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Aber das war im Prinzip ein alterner Stuntman, gespielt von Lee Majors, dem 6 Millionen Dollar Mann. Und die haben gesagt, wir haben so viele Aufnahmen von Stunts. Also die beiden Namen, die ich eben erwähnte, sind die Produzenten. Hier war das Stephen J. Cannell. Der hat die produziert und auch erfunden. Wir haben so viele Aufnahmen von Stunts im Archiv von Hollywood. Lass uns doch mal eine Serie draus machen. Und dann haben die ganzen Stuntaufnahmen aus allen großen Filmen zusammengekramt, haben so getan, als ob dieser Protagonist Cole Sievers, ja, zusammen mit seinem Cousin Howie Manson und dem Traum jedes pubertierenden Jungen in der Vorpubertät beginnen, Heather Thomas, die Cousine Jodie Banks, haben im Prinzip dieses Tanz gemacht und dann nebenbei waren die aber noch Kopfgeldjäger. Dann kam noch Marky Post mit rein als Schauspielerin und hat denen Aufträge gegeben, um irgendwelche flüchtigen Verbrecher zu fangen. Das war immer der Sinn einer jeden Folge und zwischendurch waren die immer am Set und haben Stunts gemacht. So, das war ein Cold für alle Fälle. So einfach, so sinnlos. Das Geilste an Cold für alle Fälle war sein Chevrolet Pickup, der ständig über irgendwas drüber sprang. Aber nicht wie in einer anderen Serie, die ich gleich noch besprechen werde, sondern da waren immer irgendwelche Hindernisse und dieser Pickup sprang drüber. Und wir haben uns jeden, also es lief immer montags. Ich habe überlegt, ob ich wochentagweise vorgehe. Die Serie montags, die Serie dienstags, so. Allerdings lief viel auf ARD. Ja, lief viel auf ARD und ZDF doppelt und donnerstags und Freitag kam nichts, was mich interessiert hat, deswegen mache ich es jetzt so. Also hätte ich es wirklich wochentagsweise gemacht. Auf jeden Fall lief ein Cold für alle Fälle, lief immer montags und dienstags auf der Schule wurde immer darüber diskutiert. Immer. Mhm. Ob das Ding selber springt. Also ob der so ein Turbo-Boost, also kann ich später noch drüber reden, oder ob der nur immer über Hindernisse, und es war klar, er muss über Hindernisse. Gerüchten zufolge haben die übrigens 20 bis 25 von diesen Chevrolet Pickups im Dreh dieser Serie, waren 4 Staffeln, haben die verbraucht.
Naja, es ist ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man so bei als Filmproduktion bei so einer Autofirma, man wird das Auto ja jetzt nicht voll ausgestattet, sicherlich auch nicht Erstverbrauch, vielleicht hatten die eine Flatrate, sagen wir es mal so.
Jein, werde ich auch gleich bei zwei anderen Serien nochmal zukommen, was genau dieses Thema betrifft.
Aber das ist natürlich echt cool, wenn man einfach sagt, wir nehmen alle Stunts, die wir eh haben, ja, da zahlen genau. Wir ein paar kleine Lizenzgebühren und dann haben
nicht
wir...
Nicht mal das, weil das ja alle Stunts waren.
Ihre
das
eigenen, ja, also ja.
Das war Paramount oder Touchstone oder keine Ahnung, also irgendein Filmstudio hat das gemacht und die haben natürlich nur ihre eigenen Stunts genommen.
Ja.
Das war aber, oder MGM oder irgendwer der sowieso die ganzen Filmklassiker im Archiv hatte. Das heißt, die mussten quasi pro Folge nur 20 Minuten drehen, obwohl die Folge 40 Minuten ging.
So ehrenamtliche Stunts gab es ja dann später bei Jackass, aber das waren tatsächlich, das waren Leute, die sich auch selber wehtun wollten. Ja.
Genau. Okay, Platz 5 bei dir.
So, Platz 5, da habe ich was, was jeder kennt, aber was ich tatsächlich auch fast unerreicht auf seinem Feld finde, die Sesamstraße. Also ja, gut, aber, es gibt natürlich ja. immer, das ist wie bei allem, gibt es zwei Fraktionen, immer Sendung mit der Maus, Sesamstraße in dem Fall.
Haben wir ja im Prinzip auch letzte Woche schon drüber gesprochen, als wir
über die Muppet Show auch, wobei, wie gesagt, bis auf Kermit und Ausnahme-Cameo-Auftritte anderer Figuren überschneidet sich das nicht.
Übrigens, weil ich da auch gleich noch zu komme, mache ich aber jetzt, es gibt, mache ich nachher, erinnere mich nachher bitte nochmal an Kermit, wenn ich auf bestimmten Schauspielen, ja, ist egal, weiß nicht, ob du darauf kommst, egal. Nee,
also, jedenfalls, die Sendung mit der Maus ist natürlich das, was sich Eltern für die Kinder wünschen, was Eltern auch...
das hast du ja jetzt nicht auf der Liste?
Nee, das habe ich nicht auf der Liste.
Ach, krass.
Nee, weil ich denke, die beiden sind sozusagen, liefen ja immer, also gefühlt waren das so die großen Marktführer-Konkurrenten.
Das war immer sonntags
einmal und die Sesamstraße kam natürlich dann eher im dritten irgendwie, also auch täglich oder wann auch immer. Da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr dran, wann welche Wochen
da. Die Sesamstraße kam immer, glaube ich, donnerstags abends um 18:30 auf N3, zumindest bei uns.
Mhm. Und bei uns war es bei Südwest 3, also das, was genau, heute logischerweise. Das SWR-Fernsehen ist. Damals waren das ja noch zwei getrennte Sender, SDR Südwest. Und SWF.
Genau, Südwestfunk.
Mhm. Das war ja das, Baden-Württemberg war ja das einzige Bundesland, wo jahrzehntelang zwei Landessender existierten. SWF hatte noch Rheinland-Pfalz mit dabei und natürlich das Saarland, was auch im Promillebereich Sendematerial beisteuerte, zu Südwest 3. Naja, jedenfalls. Und für die Eltern war das immer, ach ja, Qualitätsfernsehen, Sendung mit der Maus, halbe Stunde pro Woche, mehr gibt's nicht und so weiter. Und die scheiß Sesamstraße aus Amerika, Amerika war ja noch das Böse damals. Und ich sehe das aber heute anders. Also ich war früher auch Maus-Fan, ist ja auch klar irgendwie. Aber das, was die Sesamstraße pädagogisch leistete. Ich hab die jetzt natürlich seit vielen Jahrzehnten auch nicht mehr intensiv geschaut und ich weiß, dass die natürlich auch woker geworden ist. Ja, abgesetzt.
Moment, die war immer schon woke.
Ja, war sie? Nicht so aufdringlich woke. Also, ja, weißt du, dass das Krümelmonster jetzt Äpfel ist statt Kekse und so weiter. Und das ist ja noch das Harmloseste von allem. Und natürlich belanglos. Also sozusagen Konflikte, da waren richtig Konflikte. Ich erinnere mich zum Beispiel beispielhaft an einen Clip. Also die Sesamstraße war ja so auch so zusammengewürfelt. Dieses amerikanische Material, vor allem mit den Monster bzw. Handpuppen und wenig von diesen, von der tatsächlichen Straße, die ja von Menschen bewohnt wurde, mehrere Schwarze auch, das hat man, glaube ich, dann einfach in Deutschland gesagt, ja, also das, in Bayern wurde die Sesamstraße ja sogar nicht ausgestrahlt, weil die Kinder hätten ja Angst haben können vor den Schwarzen. Aber
das meine ich mit Vogue, das meine ich übrigens mit Vogue, dass es in den 80er Jahren total krass war, dass einfach schwarze und weiße Kinder zusammen und so weiter, das war Vogue.
Ja, genau, das ist natürlich unaufdringlich Vogue.
Ja, genau.
Okay, aber jedenfalls in Deutschland wurden ja dann diese Studioaufnahmen auch gemacht und aber auch eigene Clips. Also da erinnere ich mich zum Beispiel an dieses Kind, was irgendwo im Kreuzworträtsel oder irgendwo das Wort Frust oder Frustration mitkriegt und dann fragt seine Mutter, und dann sagt die Mutter, frag den Vater, das weiß ich jetzt, will ich jetzt nicht antworten. Ja, und der Vater fragt, dann sagt natürlich, ja, frag die Mutter, frag irgendjemand anders. Und am Schluss ist das Kind total frustriert und weiß, was Frustration ist. Und das ist natürlich witzig, pädagogisch und auch, ich erinnere mich heute noch dran, ja.
Und ich erinnere mich an einen Clip, der muss so aus dem frühen 80ern sein, wurde ja dann auch immer wieder verwertet. Also da sind ganz viele Clips, die sind in den 70er gedreht worden, Ende der 90er immer noch gezeigt worden. Aber wie ein Kind den Papa fragt, warum wir so viel Geld sparen müssen, du verdienst doch 2000 Mark im Monat. So, Punkt 1, Vater war Alleinverdiener in der Familie und verdiente 2000 Mark im Monat. So, also der hat das dann so mit Erdnüssen erklärt, so, und das geht für die Miete drauf und das für den Einkauf und so, und am Ende bleibt nichts über. So, 2000 Mark und Alleinverdiener in der Familie, das muss man sich heutzutage mal vorstellen, ja. Selbst wenn du die Inflationsrate mit einrechnest, finde ich das wow. Also das heißt, was, also 2000 Mark Mitte der 80er sind heute ungefähr 3000 Euro. Ungefähr, grob. So ganz grob. Also du kannst von seit der Euro-Einführung kannst du ja sagen, da haben sich die D-Mark-Preise auf die Euro-Preise ungefähr eingestellt.
Nee, noch nicht. Also, aber.
Na doch. Also gerade was so große Vorausrüter was normale Lebensmittel wie Brot und Butter und so betrifft.
Ja, aber auf jeden die gesamte Inflation, also darauf kommt es ja an, weil man ja auch, also man hat ja, also der Warenkorb ist ja angelegt auf den Durchschnittsmenschen. Ja. Naja, so, jedenfalls.
Auf jeden Fall fand ich das halt total krass und daran habe ich mich immer erinnert, dass 1985 oder so 2000 Mark, dass ein Mann mit 2000 Mark in einer Wohnung, in einer Großstadt, aber immerhin die ganze Familie durchfüttern konnte. Was heute mit 3000 Euro machbar, aber.
Ja.
Also bist du auf jeden Fall nicht mehr Mittelschicht.
Genau, also Großstadt war ja auch eher so der Fokus, also die meisten Sachen spielten da. Auch dieser Vorspann, das ist ja wirklich, wenn man den, es gab ja verschiedene Vorspäne, und so weiter und manche Melodien waren auch anders. Also es gab immer, vier, fünf Vor- oder Abspäne und natürlich war es auch immer, was kommt heute? Ist es dieses Unterwasser-See-Tier, was dann die Buchstaben Sesamstraße da oder als Luftblasen ausspuckt und so weiter. Und ein Vorspann war ja, wie Kinder irgendwie mitten, wahrscheinlich in Hamburg, mitten in so einem Spielplatz, der nur grau ist, spielen, fallen alle auch hin. Das wäre heute absolut undenkbar, dass Eltern ihre Kinder auf was spielen lassen, wo sie auf Beton fallen könnten. Ja, genau. Und das war irgendwie, natürlich waren die Städte früher grauer. Ja, und das alte, also diese alten Filmtechniken waren ja auch grau. Aber das finde ich, das ist auch so eine Erinnerung, dass man da eben, oder dann planschen sie in irgendwelchen Pfützen. Halt, also es war immer schlechtes Wetter, es war immer alles grau.
Es wurde halt nicht auf Film gedreht, sondern auf Magnetball, also auf Video quasi.
Matz.
Genau, und das war halt schlechtere Qualität.
Ja.
Darum, wenn du heute Blu-Rays von Filmen kaufst, was du ja nicht machst und ich auch nicht, aber und die sind so in 17, du kannst Film kannst du wunderbar hochfatzen. Film kannst du auf 4K, auf Ultra 4K, sonst irgendwas. Das analog direkt, die Körnung ist kein Problem. Wenn dann aber Innenaufnahmen zum Beispiel drin sind, auf Video, das kriegst du nicht hochgefatzt. Das sieht immer noch so scheiße aus wie damals. Das kriegst du höchstens mit künstlicher Intelligenz. Das sieht dann aber so künstlich aus, dass es auch scheiße aussieht. Ja.
Naja, also was ich sagen wollte, die Sesamstraße, der Beitrag der Sesamstraße für die Kindheit vieler Generationen ist nicht zu unterschätzen. Und was ich noch sagen wollte, es gab ja immer diese Studioaufnahmen und ich glaube bis 1988 oder so gab es ja dann die Originale. Also das waren noch, du kennst die auch noch alle, also Lilo, Henning, Horst.
Linksgrün versifftes Dreckschwein.
Ja.
Deswegen ist Henning Fenske da rausgeflogen.
Ja, also der ist ja auch hauptsächlich Kabarettist gewesen, aber das genau. Ist natürlich die erste Garde der erwachsenen Schauspieler, deswegen, also die wurden dann plötzlich dann Bewohner dieser Straße mit Samson genau. Und Tiffy und meine Lieblingsfigur war natürlich Herr von Bödefeld.
Wie heißt er?
Herr von Bödefeld.
Uli von Bödefeld.
Uli von Bödefeld, ja, genau.
Mit diesem Würstchenarm.
Ja, und Uli, warum nicht Ulrich? Wenn der ließ sich ja von allen siezen.
Ja, aber er hieß Uli.
Der Spitzname Uli gar nicht so gut.
Nein. Naja. Das ist kein Spitzname, seine Eltern haben ihn Uli genannt. Das hat er mal in irgendeiner Folge erklärt und dass ihn das auch so entsetzt, aber er heißt nun mal so.
Ja, und dieses Studio, das ist leider irgendwann abgebrannt, teilweise sogar mit ein paar Figuren, unter anderem Herrn von Bödefeld. Und dann haben sie das ja nachgedreht und ab da waren das Figuren, die dann auch nicht mehr so hießen. Also Gernot Endemann spielte zum Beispiel George.
Genau.
Und dann kam, also. Und
Hildegard Krickel spielte Bettina.
Ja, und
Lotte Krickel, eine von den Krickels.
Ja, irgendwann war es dann, also das wurde dann immer weichgespielter und dann, klar, man wird dann auch älter, interessiert sich dafür nicht mehr so.
Aber
so die klassische Besetzung war natürlich die mit Lilo und so weiter.
Also es waren Lilo und Manfred.
Manfred auch, genau, Manfred Krug.
Genau, also Lilo und Manfred, Ute und nach der Bastian, wie heißt er denn?
Weiß ich gerade nicht.
Der Bastian. Mein Gott, Horst.
Horst Janssen.
Horst Janssen.
Ja.
Wieso Bastian? Das war seine große Serie in den 70ern. Da war
so.
Diese erste Hippie-Serie.
Aber er war Horst, genau.
Horst, ja, aber der Bastian war seine große Serie, Horst Janssen. Also Ute und Horst, Lilo und Manfred.
Uwe gab es noch.
Uwe
Friedrichsen.
Uwe Friedrichsen. Dann gab es noch, wie hieß die denn? Ute, war das? Nein, da war gab noch eine dritte Frau. Die war aber relativ selten. Egal. Und da gab es, wie gesagt, noch Henning, der aber auch nicht oft dabei war und da gab es richtig Beschwerden. Der Bayerische Rundfunk hat Folgen mit Henning Fenske boykottiert.
Stell dir mal vor, Henning Fenske hätte sich jetzt noch blackgefaced, dann wäre ja Shitstorm hoch 3 gewesen.
Nein, dann würde die Vocal Community explodieren.
Ach so.
Also die würde in sich implodieren, weil Henning Fenske ist ja links, aber wenn der sich blackfacen würde, verstehst du, das ja. geht, also ja. das ist...
Übrigens, es ist interessant, wenn man die allerersten Folgen der Sesamstraße, also in Deutschland ja ab 1973 guckt, so ungefähr eine Handvoll Folgen, gar nicht viele, da gab es noch keine Tiffy.
Genau.
Sondern da gab es auch so einen Vogel, aber extrem, also Tiffy in extrem hässlich und missmutig. Dieser Vogel war so schlecht gelaunt und ich glaube, den haben sie dann wirklich.
Stimmt, ich erinnere
hieß Konstanze und das war so auch so ein teilweise ja nicht lebensgroßer Vogel, also nicht als wie Samson, ja. als Latschmensch, der dann quasi da drin steckt, sondern aber die irgendwie immer da dabei hing und so. Wahrscheinlich war das technisch auch nicht gut zu spielen, weil Tiffy ist ja klein und das ist ja diese typische Größe über der Tischplatte. Das sind ja eigentlich alle Figuren und ich glaube, die wurde aber hauptsächlich gecancelt wegen der schlechten Laune, die sie da verbreitet hat. Konstanze
war aber, glaube ich, ganz witzig. Ist egal.
Nee, also es gab in einer der ersten Folgen gab es eine ganz, es ist ja auch nicht alles gut, ja, gab es eine ganz schlechte Szene am Würstchenstand, wie dann irgendwie übers Wechselgeld und oh, ich habe doch hier 10 Pfennig noch hingelegt und so weiter. Und dann streiten die da um 10 Pfennig und ich denke, wie alt sind denn die Kinder, an die sich richtet, 0 oder was? Also klar, es kommt immer mal, gibt immer mal auch schlechte, weil die mussten ja wirklich auch viel Material drehen, aber ja. Das nur dazu, also Sesamstraße wirklich nicht zu unterschätzen.
Genau.
Nicht, okay. nicht groß genug zu schätzen, so kann man sagen.
Okay. Kommen wir zu meinem Platz 4. Ich muss bloß mal ganz kurz noch was gegenrecherchieren, bevor ich das jetzt.
Gegenrecherchieren? Gegen mich oder was?
Nein. Egal, also mein Platz 4 ist Trio mit vier Fäusten im Original Riptide. Lief auch montags, allerdings auf ZDF, also Cold lief auf ARD und Trio lief, glaube ich, auf ZDF oder lief mittwochs, ich weiß es nicht mehr. Habe ich jetzt auch nicht. Ich wollte jetzt bloß gucken, es ist auch von Stephen Jay Kennell. Das ist der hat damals die ganzen Action-Serien in den 80er Jahren gemacht. Und Stephen Jay Kennell hat eine Serie produziert mit zwei, hast du das jemals gesehen?
Nee.
Gut, weil dann muss ich, dann erkläre ich
jetzt wieder
alleine.
In der Folge erlaube ich dir sogar, mich zu fragen, weil es um unsere Erinnerungen geht.
Genau, stundenlang alleine, egal. Also das durftest du als Studienratskind quasi nicht gucken.
Was heißt durfte? Also es gibt bestimmte Sachen, an die man irgendwie auch nicht ran, sich selber.
Du warst wahrscheinlich auch noch zu klein. Du warst wahrscheinlich auch noch zu klein, weil das in den 90ern ja dann auch nicht mehr lief.
Ja, wahrscheinlich.
Lief wirklich nur in den 80ern. So, und zwar geht es um Trio mit vier Fäusten. So, erinnert an einen Bud Spencer-Film, ist aber tatsächlich eine Serie über zwei Vietnam-Veteranen, die zusammen eine Privatdetektivagentur aufmachen, die Riptide. Ja. Also das heißt ja Flut, ne? Riptide, Ebtide, genau. Riptide ist, das ist ein Boot, was im Hafen von Miami, von Miami liegt, so eine kleine Yacht, ganz klein. Also wohnbar zwar, kann man drauf wohnen, aber ist klein. So, dann haben sie, so die beiden Vietnam-Veteranen haben dann noch so ein Speedboat, also ein Motorboot, ein schnelles, das Ebtide, also Ebbe heißt. Dann haben sie noch zwei Autos, einmal so ein Pickup, der aber hinten offen ist und so eine ganz alte Corvette und einen Hubschrauber namens Screaming Mimi. Riesigen Lastenhubschrauber Screaming Mimi. Und den wollte ich immer haben als Kind. Den fand ich ganz toll. Der hat nie funktioniert, der hat nie gestartet. Die haben immer irgendwo gegengehauen, damit der dann doch mal startet und so. Und die holen sich in der ersten Folge, kommt ein Dritter dazu, der eigentlich Klient ist, dann aber mit einsteigt. Dr. Mary Buzinski. So ein absoluter Nerd, wie man sich in 80er Jahren einen Computer-Nerd vorstellt. Der hat einen C64, was sozusagen die absolute Technik damals war, und einen Roboter namens Robus. Und die drei haben dann Fälle gelöst. Und entweder Cody oder Nick haben auch in jeder Folge irgendeine Frau gebumst. Also wie sich das gehört. So, das war so eine typische 80er Jahre Männer Privatdetektivserie. Dann gab es noch einen Polizisten, der quasi immer gegen die gearbeitet hat, weil die ja keine Privatdetektive mögen, aber dann doch immer mit ihnen zusammengearbeitet hat. Gespielt von Jack Ging, der später auch in einer anderen Serie, die ich noch erwähne, nochmal auftaucht. Auf jeden Fall, die lösten in drei Staffeln lösten die Fälle. Das war jetzt auch nicht besonders kreativ, war so ein bisschen Miami Vice für Arme. Aber natürlich coole Sprüche, war halt Stephen Jay Kennell. Und lustigerweise bei allen Serien, die ich heute erwähne, bei allen, hat sowohl entweder ZDF oder ARD, die haben immer nicht alle Folgen gekauft. Das ist ganz normal bei 80er Jahre und durcheinander gesendet. Was bei den Folgen relativ egal war, weil das ja immer Case of the Week Folgen waren. Also gab es ja nie einen durchgehenden Handlungsstrang, sondern es war ja immer Fall der Woche. So könnte man, es war scheißegal, wie man es sendet. Und am Ende der Folge war immer alles so, wie es vorher war.
Ja, aber manchmal, wie du sagst, das ist dieses, ach, ist doch scheißegal, wir senden jetzt hier irgendwas, das merkt ja keine Sau. Also, dass es sich sowas wie ein Fankult entwickeln könnte und natürlich, dass in der heutigen Gegenwart auch alles im Internet steht, jede Folge irgendwie auch nummeriert ist. Früher, das Wort Staffel gab es ja früher auch nicht. Da hat man da hat man es oft ganz durchnummeriert oder eben gar nicht. Und sozusagen diese Lieblosigkeit in Bezug auf die Geschichte selber, das kenne ich ja auch aus, wir haben ja letztes Jahr auch eine Spezialfolge über Disney Comics gemacht, das war auch extrem lieblos, dass man da teilweise auch Sachen übertragen hat, aber nicht so, wie es sein soll, zum Beispiel in der Reihenfolge nicht, oder zum Beispiel einfach Bilder gekürzt, also in alten Mickey Mouse Heften findet man manchmal, sagen wir, es gibt ja immer 8 Panels, also Bilder,
genau.
Also im Durchschnitt, 4 Reihen zu 2 Bildern, und dann war immer so irgendwie in der Mitte, in der dritten Reihe, das rechte, war dann halt kein Bild, sondern eine kleine Anzeige. Und das Bild gab's aber im Original. Und das war aber da nicht mit abgedruckt.
Und das war
dem Verlag scheißegal. Weil
und da war zufällig auch der
da gibt
Plotpoint
dann der Handlungs-
so.
Genau. Nein, also die hatten natürlich keine Ahnung, dass man später das alles dann auch denen vorwerfen könnte oder sozusagen eine Lieblosigkeit, weil als Kind denkt man, ja, das ist jetzt halt kein Bild. Ja, und das stimmt ja nicht, oder? Das muss so sein, und oft muss es eben nicht so sein. Das wollte ich jetzt noch mal beitragen zu dieser Verwirrung, die letztlich ja dann für Fans noch entsteht, wenn man so die Folgen so durcheinander.
Auf jeden Fall habe ich Trio mit vier Fäusten geliebt, weil ich wollte immer diesen Hubschrauber haben, ich wollte immer dieses Boot haben, und das haben die auch wirklich gut inszeniert. Da ging es ging es um schönes Wetter, schöne Frauen, schöne Männer. Und Murray, also die beiden, deswegen Trio mit vier Fäusten, die beiden haben natürlich die körperliche Arbeit gemacht, während Murray sozusagen alles, was so mit Computer-Nerds, was so Computer-Nerds halt machen.
Genau, tippen und dann am Ende fällt überall der Strom aus.
So ungefähr, ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen, ja. Also, super Serie, habe ich sehr geliebt. Kannst aus heutiger Sicht natürlich auch nicht mehr gucken. Also, alle Serien, die ich heute erwähne, bis auf die letzte, kannst du so heute eigentlich nicht mehr gucken.
Gut, dann habe ich eine Spielshow für Kinder oder für Jugendliche. Die habe ich total geliebt. Die kam auch nicht oft. Also die hieß Jagd um die Welt, schnappt Carmen San Diego. Und die wurde
Das habe ich noch gesehen, ja. Aber, also nicht bewusst, sondern ich habe gesehen, dass es lief, aber da war ich schon zu alt.
Ja, also das habe ich nie gesehen. 1994 kam das nur, genau. Das waren wirklich nur ein paar Folgen und moderiert von Stefan Pino.
Genau, vom Disney Club.
Genau.
Und ist jetzt irgendwo auf dem WDR, moderiert er dieses diese Nachmittagsmagazin.
Mhm. Und der, also das war so eine Geografie-Rateshow. Also das war so, Carmen San Diego war so eine internationale Mafia-Chefin, die sich überall versteckt in irgendwelchen Hauptstädten. Und dann gab es immer Tipps, in welcher Stadt sie jetzt ist. Sie hat den Eiffelturm geklaut oder eben die Sphinx. Sie klaut immer die Wahrzeichen. Und sie ist jetzt aber woanders und dann musste man immer, gab es so Teams, Kinderteam, Jugendliche, die dann irgendwie auf der Deutschlandkarte zum Beispiel, jetzt müssen alle nach Thüringen gehen und dann lachte man natürlich über die, die nicht wussten, wo Thüringen liegt, weil das sozusagen, weil die dann da auf diesem Boden.
Das ist
diesen,
natürlich
Boden,
nie passiert.
Genau, also ich bin ja, habe ja da nicht teilgenommen, aber das war mein Interesse damals. Also ich kannte natürlich alle Bundesländer, alle Hauptstädte, alle sonstigen konnte die Bundesländer wahrscheinlich nach der Einwohnerzahl ranken.
So.
Was grundsätzlich ja nicht schwer ist, weil man sich ja nach der, das weißt du ja, nach der Reihenfolge der Bundesratspräsidentschaft orientieren kann. Gesicht möchte ich. Nee, also die Bundesratspräsidentschaft geht immer von einem Bundesland in das Bundesland mit den nächst weniger Einwohnern über.
Ach, so ist die Reihenfolge. Ah ja, okay, nee, das wusste ich gar nicht.
Ach so, ja, dann lernst du auch was. Also jedenfalls, das war ganz ulkig und es war immer...
Das finde ich total lustig, weil bei Sachsen-Anhalt ja wahnsinnig oft Einwohner verliert. Das heißt, das wär echt immer total lustig, wenn sich über irgendwo anderes Bundesland, wenn Sachsen-Anhalt eigentlich dran wäre, vor Sachsen-Anhalt
auf einmal davor schiebt. Ja, aber das ist auch so, aber zumindest, also oft nachlaufend, oft kriegt Sachsen-Anhalt die Präsidentschaft zu einem Zeitpunkt, wo sie es noch gar nicht haben dürfte, weil das Jahre vorher schon festgelegt wurde.
Ah, okay.
tatsächlich, du hast recht, also das machen wir mal eine Spezialfolge dazu. Wenn wieder auf Nordrhein-Westfalen umgeswitcht wird, dann machen wir tatsächlich eine Spezialfolge 2026 am 1.
November.
Können
wir nicht wirklich machen. Du, ich glaube, da wird das Internet explodieren, da werden die uns hier, oh, hast du gehört, die machen was immer. So, komm, weiter.
Ja, weiter. Und es gab, also das Setting war, Stefan war halt der Moderator und dann gab es immer die, so eine Frau, so ein bisschen wie bei James Bond, diese Chefin M, war die so in so einem kleinen Büro und die hieß immer der Boss und der Boss gibt die Hinweise und dann sagte sie immer, was es zu gewinnen gibt, es gibt bla bla bla, irgendwelche Produkte zu gewinnen, die halt Kinder gern haben und dann gab es immer die Carmen San Diego Uhr, wie sie also mit einer Lupe in der einen Hand auf ihre Uhr, an der anderen Hand so quasi hoch und runter, dass die Uhr dann so eine Uhr. Und das war immer so dieser Running Gag, oder dass es halt jetzt zu gewinnen gab. Und es war eine sehr originelle, aus meiner Sicht, sehr originelle Spielshow. Wie gesagt, gab es nur ganz kurz. Und war dann auch so mit so, naja, nicht richtig Zeichentrick, aber so, naja, mit gezeichneten Bildern, die sich im sagen wir mal, im Halbminutentakt bewegten. Also für Fake-Zeichentrick. Ja, so, Sebastian, dann darfst
okay,
du deinen Platz 3.
Kommen wir zu meinem Platz 3. Okay. Eine kurze Korrektur, weil ich vorhin sagte, ein Code für alle Fälle ist von Stephen J. Cannell. Nein, es war von Glenn R. Lawson. Glenn R. Lawson hat auch diese Serie produziert und zwar Knight Rider. Knight Rider, ich muss das ganz kurz, das muss ich jetzt mal ein bisschen auswalzen, weil das wirklich ein Problem ist. Punkt 1, was haben der Hauptdarsteller von Knight Rider?
David Hasselhoff.
Und Knochen mit der Frosch gemeinsam. Die Synchronstimme, der Synchronsprecher, Andreas von, ja, Andreas von der Meden. David Hasselhoff ist Kermit der Frosch. Andreas von der Meden, leider schon verstorben. Es spricht beide nicht mehr, logischerweise. Mhm. Andreas von der Meden hat zumindest in der Sesamstraße, nicht in der Muppet Show, da hatte Kermit einen anderen Sprecher, mhm, aber in der Sesamstraße.
Ja, ja, das typische Knödeln hat er ja nur in der Sesamstraße gehabt.
Das war Andreas von der Meden.
Das war ja immer so bei, als Christian Wulff Bundespräsident war, hat ja vor allem Urban Priol immer diese Stimme nachgemacht. Applaus, Applaus, Applaus. Und genau das ist ja nie gefallen. Erstens mal hat Kermit in der Muppet Show meistens nur Applaus, Applaus gesagt und zweitens nicht geknödelt.
Genau, weil ich ein anderer Sprecher war.
Ich fand es halt auch immer so witzig, dass Christian Wulff plötzlich Applaus, Applaus, Applaus.
Ja, genau. Also Kermit der Frosch, hier ist Kermit der Frosch von den Sesamstraßennachrichten. Mhm. Ja. Das ist David Hasselhoff. Das ist Andreas von der Meden. Also du kannst im Prinzip sagen, dass David Hasselhoff Kermit den Frosch gespielt hat. Das stimmt natürlich nur im Deutschen. So, kommen wir zu Knight Rider. Knight Rider ist von 1982 bis 1986 gedreht worden. Es gab dann immer mal wieder neue Versuche. Es gab zwei Filme, es gab noch Team Knight Rider, dann gab es noch Knight Rider 3000, was in 2000 nochmal hat. Alles nicht mehr funktioniert. Diese Serie hat Mitte der 80er Jahre funktioniert. Warum? Erstmal wegen des wahnsinnig charismatischen Hauptdarstellers. Du kannst von David Hasselhoff persönlich halten, was du willst, aber Charisma hat der Typ. So. Und dann ein Auto. Und jetzt, hör mal zu, dieses Auto, Kit, hast du, der Knight Industries 2000, also Knight Industries war die Firma, 2000 halt das Modell. Der Knight Industries 2000, sprich Kit. Hast du jemals eine Folge Knight Rider gesehen?
Nee, leider nicht.
Okay, dann spreche ich jetzt mal wieder ins Leere. Also, dieses Auto, ein schwarzer Pontiac Trans Am. In der ersten Folge gibt es einen Polizisten namens Michael Long, der wird angeschossen, der wird ins Gesicht geschossen von irgendwelchen Mafia-Leuten. Ein gewisser Wild Knight, dem die Firma Knight Industries gehört, holt ihn, operiert ihn um und baut sein Auto um. Also dieser Pontiac Trans Am, gesehen hast du den aber schon mal, ne? Mit diesem Leuchtlicht, ja, da vorne, so ein schwarzer amerikanischer Sportwagen. Ne? Pontiac Trans Am Firebird. Zu dem Zeitpunkt übrigens neu auf dem Markt, weswegen Pontiac, jetzt wieder Rückgriff zu Colt, dieses Auto auch sponserte. Also es gab irgendwie drei oder vier oder fünf von den Dingern, der sah ja nicht original aus, das war ja ein bisschen umgebaut. Und es gab drei oder vier von denen, die so aussahen wie die in der Serie. Und dieses Auto sprang auch. Und zwar von selbst. Im Gegensatz zu ein Colt für alle Fälle sprang dieses Auto von selbst. Das war die sogenannte Turbo-Boost-Funktion. Da haben die dann andere Modelle genommen, die denn bloß so notdürftig, so mit Gaffer, dass der so aussah, weil die ja immer zersprangen. Mhm. So, egal. Dieses Auto wurde dann komplett aufgerüstet, unzerstörbar gemacht mit irgendeiner Spezialhaut und ein Computer in das Auto eingebaut. Eine künstliche Intelligenz. Das heißt, Kit konnte sprechen. Kit hatte eine eigene Persönlichkeit. Deswegen auch im Vorspann, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
Heute könnte man das irgendwie auf der nächsten, Bauerndemo von Aiwanger als Motto, das Auto lassen wir uns nicht wegnehmen. Ja.
Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. So, Michael Knight konnte mit diesem Auto kommunizieren und zwar über seine Uhr. Der hatte so eine schwarze Casio-Plastikuhr. Mhm. Und da war, es war ein Comlink, da war so ein Mikrofon eingebaut und dann konnte der mit seinem Auto sprechen. David Hasselhoff hat dann immer seinen Unterarm so komisch an den Mund gehalten und gesagt, Kumpel, komm her. Kit parkte ungefähr 20 Meter weiter weg, fuhr dann an, fuhr so, dass Michael einsteigen konnte.
So. Im ZDF mussten sie noch mühsam sagen, Harry, fahr den Wagen vor. Und in Amerika konnten sie schon, Kit, komm
so
her.
Das heißt, dieses Auto konnte wahnsinnig schnell fahren. Es hatte einen Überwachungsmodus, es hatte quasi, du konntest in dem Auto per Bildtelefon mit der Zentrale, nämlich der Foundation für Recht und Verfassung, telefonieren. Und du hattest über eine Uhr am Handgelenk, warst du mit dem Auto verbunden, selbst wenn das Auto nicht in der Nähe war. All das ist im Prinzip heute Realität.
Ja.
War 1982 Fiktion. Und der fuhr so als einsamer Ritter, fuhr der so durch die Gegend und half immer Leuten, denen die Polizei nicht helfen konnte.
Gut.
Was auch bei meiner nächsten Serie eine Rolle spielt. Also, wie gesagt, kannst du heute nicht mehr gucken? Ein Frauenbild, war ja auch bei Trio mit vier Fäusten ein Frauenbild, was überhaupt nicht geht. Damsel in Distress, immer nur Damsel in Distress. Ganz furchtbar, die zu rettende Jungfrau in jeder Folge. Natürlich auch in jeder Folge von David Hasselhoff ordentlich durchgeknattert. Also wie sich das gehört. So, kannst du heute so nicht mehr bringen.
Ja.
Aber noch schlimmer wird es bei der nächsten Serie. Aber jetzt bist du erstmal dran.
Ja, also dafür bist du ja auch hier, damit du sowas auch, also so kulturelle Fehlschläge oder Überwundenheiten hier noch hochhältst. Ja, ich habe jetzt mal einen Zeichentrick. Also Zeichentrick ist natürlich Bestandteil, muss man heutigen Kindern erzählen, was Zeichentrick war. Also da haben sich wirklich erstmal Autoren hingesetzt, haben was geschrieben, teilweise aus anderer Fiktion übernommen, aus Weltliteratur, ja, und dann haben die Zeichner, nicht 24 Bilder pro Sekunde, meistens 8. Wenn es schlechter war, auch weniger, aber mit 8 kommt man ganz gut hin. Also quasi 3 Bilder mit drei wie sagt man da, 3 Slots mit demselben Bild gezeichnet. Und dann auf Folie und auf Filmkamera und so weiter. Und das ist wirklich, das ist natürlich irgendwann nicht mehr gemacht worden wegen zu viel Mühe. Und seitdem gibt es diesen weichgespülten Animationskram, der heute genau. rauf und runter alle Kindersendungen beglückt. Aber diese Zeichentrickserien, da ist eigentlich wirklich viel Tolles dabei gewesen. Und da wir jetzt hier nur 5 Slots haben, will ich auch nur eine nennen. Und zwar eine gar nicht so komische, sondern eher eine ernste. Stichwort Klimawandel, Stichwort Gutmensch. Und zwar als die Tiere den Wald verließen. Also kannst du heute eigentlich auch nicht mehr bringen, weil alle Tiere sterben da. Das ist eigentlich die Grundregel. Jede Folge stirbt ein Tier. Also es ist ja so. Gab dann auch 3 Staffeln, wobei die erste natürlich das Wesentliche ist. Und es stammt also aus England, aus einem Buch namens The Animals from the Farthing Wood, also die Tiere aus dem Talerwald im Deutschen übersetzt. Und als Serie heißt es, als die Tiere den Wald verließen, mit diesem charakteristischen Vorspann, übrigens auch mit einer tollen Titelmelodie. Ja, und wie dann sozusagen im Vorspann kommt dieser riesige Betonmischer und schüttet einfach Beton auf den ganzen Wald drauf und die Tiere fliehen dann und der Fuchs wird der Anführer. Und die Kröte, das ist ja auch interessant, weil Kröten ja gern wandern und sich dann auch Sachen merken. Die Kröte war irgendwann in ihrer Kindheit mal in einem Naturschutzgebiet namens Weißhirschpark und sagt also dem Fuchs, und der sagt, ja, ich war da mal, da können wir hin und ich führe euch dahin. Und natürlich gibt es dann, also das war ja die klassische Format, dass man immer 13 Folgen hatte. Das hatte genau. den Grund, weil man dann 4 Folgen im Jahr, 4 Serien im Jahr irgendwie drehen, genau. Also senden konnte, also 13 Folgen, und am Ende landen sie dann sehr stark dezimiert in diesem Weißhirschpark. Und das ist
der dann auch gerade platt gemacht wurde, ja?
Nein, nein, den gab es tatsächlich. Aber in dem spielen dann die 2 nächsten Staffeln mit Konflikten zwischen, also mit anderen Tieren. Das ist dann auch noch ganz nett, aber es ist natürlich nicht mehr der Roadmovie, den man eigentlich der Ursprung war. Und also die Tiere an sich sind natürlich auch total interessant oder also witzig auch. Und ja, man fühlt sich da richtig gut rein.
Es ist mir auch völlig klar, warum das komplett an mir vorbeigegangen ist. Das ist zwischen 93 und 95 gedreht und da war ich ja nur wirklich, da habe ich mich überhaupt nicht mehr für Zeichentrickserien interessiert.
Ja.
Ich gucke jetzt bloß gerade die Synchronriege durch, das ist ja wirklich.
Das ist auch die erste Garde.
Also Manfred Lehmann spricht die Kröte. Die Kröte wird von Bruce Willis gesprochen.
Genau, das ist Bruce Willis. Ja, das wusste ich dann auch irgendwann später, als ich Bruce Willis gesehen habe, dass er eigentlich die Kröte ist. Der hat auch immer Kumpel gesagt. Ich glaube, das war so 80er, 90er Jahre Sprech.
Ja, ja,
genau. Nee, nicht Kumpel, sondern Sportsfreund.
Oh Gott, echt?
Boomerwort des wahrscheinlich aller Jahre.
Sportsfreund,
hat er immer gesagt. Und andere waren dann aber auch sehr markant. Die Eule zum Beispiel, das ist so eine sehr alte Dame gewesen. Oh,
Tilly Launstein. Tilly Launstein, das ist die bei Otto der Film, die hast du aber gesehen, ja?
Ja.
Diese alte Dame, wo sich dieses große Ding mit dem Du Neger.
Ach ja,
das ist die alte Dame, das ist Tilly Launstein.
Ah ja, genau. Und was siehst du da noch für Namen, die du kennst? Ja,
Stefan Schwarz ist jetzt, das ist der Fuchs, das ist der ehemalige Sprecher von Tom Cruise, Walter von Hauff.
Aber das ist ja relativ langweilig. Der Fuchs ist ja sozusagen die zentrale Figur, der Schlaueste, und der wird dann zum Anführer bestimmt. Und
der Igel.
Ja.
Kannst du dich an den Igel erinnern?
Oder also, ja, der kommt dann auf der Autobahn.
Das ist Martin Semmelrogge.
Ach ja, richtig.
Egal. Ja, das klingt. Und da ist jede Folge ein Tier gestorben, oder wie?
Nein, also nicht als Grundregel, aber die hatten schon die Autobahn, dann hatten sie irgendwie Jäger, also Fuchsjagd, das spielt ja in England, das ist ja auch Teil der damals, heute ist es ja verboten, also offiziell verboten. Aber er findet sozusagen seine Gefährtin nicht im Ursprungswald, sondern er rettet die dann, ist auch wieder, dass die Frau gerettet werden. Die wird dann seine Gefährtin, die ihr bei der Fuchsjagd dann trifft.
Ah, okay.
Und
ach, es spielen auch Menschen mit, sehe ich gerade.
Nee, also die werden immer nur bis zum Kopf gezeigt. Also man sieht die nicht als Charaktere, sondern nur als böse Bedrohung. Also es ist schon
also ja. Ohne Kopf, die werden ohne Kopf gezeigt.
Ja,
also
ja.
Also
ohne quasi, Kopf, ja.
Genau. Mhm.
Ja, also jedenfalls auch nach wie vor zu gucken. Es ist natürlich spiegelt auch so dieses düsteren 80er, 90er Jahre wieder, also Waldsterben, der Mensch ist böse und so weiter. Das würde man heute ja nicht mehr machen, oder zumindest wird's, ja klar, die Gutmenschen würden immer noch sagen, es ist alles schlecht, aber dem könnte man mal vorrechnen, dass es heute mehr Wald gibt als vor 30 Jahren.
Das will ja aber keiner hören.
Ja, genau. Okay, dann Sebastian, gut. Dein gut, Platz 2.
Zu meinem Platz 3, weil mit den drei Plätzen, die ich bis jetzt hatte, also ein Cold für alle Fälle, Trio mit vier Fäusten und Knight Rider, sind Serien, die eigentlich schlecht gealtert sind. Nein, also so von Spezialeffekten und was sie da machen, ist alles gut, aber das Frauenbild geht gar nicht in den Serien. So. In dieser zweiten Serie geht es um vier Typen, die typisch nicht sein könnten. Hast du eine Ahnung?
Vier Typen.
Auch wahrscheinlich kennst du es dann auch nicht, weil es genau in dieses Serienschema reinpasst.
Nee, weiß ich nicht.
Das A-Team oder das A-Team, wie es in der RTL-Synchronisation dann später hieß. Das A-Team ist, ich habe diese Serie geliebt. Ich liebe sie eigentlich heute noch. Ich habe alles auf DVD auch zu Hause, gucke es auch ab und zu mal, aber eigentlich geht es überhaupt nicht. Es geht um ein ehemaliges Vietnam-Spezialteam, bestehend aus Lieutenant Colonel John Hannibal Smith, Lieutenant Templeton Peck und Sergeant B.A., was für Bosco Albert, aber Bad Attitude, Barrackes, B.A. Barrackes. B.A. Barrackes ist ein Afroamerikaner bulligsten Ausmaßes, gespielt von Mr. T. Das war seine berühmteste Rolle. Der hatte in Rocky 3 noch diesen bösen Mr. T. Kennst du das? Der hat so einen Irokesen und total viel Muskeln und immer Goldketten um.
Ach der, ja klar.
Das ist Mr. T. Dann wie gesagt Templeton Peck, Lieutenant, gespielt von Doc Benedict, der in Kampfstern Galactica auch den Starbucks, Lieutenant Starbucks spielte. Und George Peppard, den Anführer. So, George Peppard spielte in Frühstück bei Tiffany's spielte er diesen männliche Hauptrolle quasi und war so ein alternder Hollywood-Star, der an Bedeutung verloren hatte. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war George Peppard schon weit über 60, als sie das drehten. Und die vierte Rolle noch, meine Lieblingsrolle, Captain H.M., wofür das steht, weiß kein Mensch, also H.M., Howling Mad Murdoch, den die in jeder Folge immer aus der Irrenanstalt rausholten, weil der PTBS hatte, also Vietnam, das war ihr Pilot. So.
Das ist aber, dann kommt er einfach in die so, damals noch sogenannte Irrenanstalt, natürlich.
Ja, genau. Und die haben in jeder Folge war auch immer der Gag, wie kriegen die Murdoch da raus? So, das war immer so, die haben halt wahnsinnig viel so Rollen gespielt immer, also auch innerhalb, also haben sich für irgendwen ausgegeben oder so, die wurden auf jeden Fall während des Vietnamkrieges eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen hatten, wurden eingeknastet. Hannibal Smith, das absolute Genie in Pläne schmieden, hat den Ausbruch organisiert, seitdem tauchten die in Los Angeles unter und du kannst sie wie so als Robin Hood, kannst du die engagieren. Und dann lösen die Probleme für dich. Meistens geht es irgendwo auf dem Land, sind irgendwelche Leute, werden von irgendwelchen Fieslingen unterdrückt, die entweder das Land haben wollen oder die Farm kaufen wollen oder die Konkurrenz, die weghaben wollen. Die haben so eine kleine Schneiderei und dann kommt die große böse Schneidereifirma aus der Großstadt und will die wegmachen. Und dann rufen die das A-Team. Das A-Team kommt dann dahin, das sind ja alle Soldaten. Und dann bauen die meistens irgendwelche Panzer aus dem Traktor da. Und dann machen die bösen Jungs platt. Und am Ende verzichten sie mal auf ihre Kohle.
So ein bisschen wie in der Ukraine zu Beginn des Krieges, als die Waffenlieferungen noch sehr spärlich waren. Gab es das A-Team, das dann aus Traktoren Panzer gemacht hat?
Genau so. So. Was für ein Problem habe ich jetzt mit der Serie? Die Drehbücher waren schmissig, die Sprüche waren cool. Humor spielte B.A. zum Beispiel, das war ja der größte, bulligste, der stärkste, der wollte immer nicht fliegen. Weil der auch wahrscheinlich auch Vietnam-Trauma hatte oder so. Das heißt, die haben den in jeder Folge betäubt durch irgendwas, weil die immer irgendwo hinfliegen mussten.
Das ist immer cool, so Running Gags und immer weiß man, jetzt muss das passieren.
Murdoch war immer der Verrückte. Der hat in einer Folge mit seiner Socke geredet oder hat den imaginären Freund oder so. Und das war auch lustigerweise der Pilot. Der war überhaupt nicht verrückt, der war hochintelligent. Ich liebe den, also das war immer meine Lieblingsfigur, Murdoch. Das Problem war, in der ersten Folge gab es eine Reporterin, Amy Allen, gespielt von Melinda Couillard. Die begleitete das A-Team quasi. Also die schrieb in der allerersten Folge, schrieb die quasi einen Zeitungsbericht über die. Und wurde dann immer mal wieder, weil die die Einzige war quasi, die nicht gesucht, also gut, Murdoch wurde auch nicht gesucht, also Murdoch war von den Vieren der Einzige, der nicht gesucht, aber der war ja eh im Knast. Weil, also in der Psychiatrie. Und da ging es auch immer darum in den Folgen sozusagen, dass die Militärpolizei die jagt. Es gab also in fast jeder Staffel einen anderen, Colonel Decker oder Colonel Lynch oder General Fulbright und so, die jagen. Und manchmal haben sie auch gekriegt, aber Hannibal ist dann wieder ausgebrochen. So. Und diese Frau, Amy Allen, Melinda Kulia in der ersten Staffel und bis zur Mitte der zweiten Staffel spielte die immer mit, wenn die jemanden aus der echten Welt brauchten, der was für die macht oder so. So, die spielte mit. Und diese, die wurde dann irgendwann aus der Serie entfernt, wurde dann noch durch eine Freundin, Tonya Baker, ersetzt in der zweiten und dritten Staffel. Aber auch die wurde dann irgendwann, George Pepper soll irgendwann mal zu Melinda Kulia gegangen sein und gesagt haben, Mädel, niemand will dich hier. Das war eine reine Männerserie. Diese Serie war voller Testosteron. Face, das war ja der Schöne, also Lieutenant Templeton Peck, auch Faceman genannt, durfte halt in jeder Folge wieder eine, du verstehst, was ich meine, so, eine abschleppen. Und die Frauen spielten in der Serie, wenn überhaupt, also quasi nur als Matratze für Templeton Peck irgendeine Rolle. Ansonsten war das ein reines Männergewichse. Und das ist heute wirklich eigentlich so, wie die das gezeigt haben, nicht mehr sendbar. Also das ist an sich cool, also für Männer.
Wir sollten die Folge umbenennen in Sebastian macht den Zensurschrank auf, also den Giftschrank, ja. Weil die anderen Folgen sind ja auch, die anderen Sachen, die du genannt hast, sind ja auch so.
Ja, aber das ist halt so typisch 80er Jahre Actionserie für Jungs. Das sind wirklich Serien.
Aber was man ja nie, also sozusagen diesen Bildungsaspekt hatten sie nie, dass man am Ende, kein Junge wusste damals, was ein Sergeant ist, was ein Colonel ist, was ein, also man könnte doch mal sich die Mühe machen, irgendwie in einer Folge zu erklären, ja, der Sergeant ist mehr wert als der Colonel oder umgekehrt oder der.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja voll die Deputy, Ahnung.
Nee, wie heißen die dann noch?
Also, es geht los.
Jetzt weißt du das auch noch. Ja, siehst du,
natürlich
weiß ich das.
Es geht im amerikanischen Militär, fängst du an als Private. Dann kommt der Private First Class, dann der Corporal, dann der Sergeant. Das sind die Unteroffiziersränge. Innerhalb der Sergeant-Ränge gibt es noch 5000, kein Sergeant Major und so weiter. Der erste Offiziersrang ist dann der Lieutenant, wobei sich, also ich rede jetzt hier von der Army. Bei der Navy ist das nochmal was ganz anderes. Ist dann der Lieutenant, also Lieutenant Lieutenant Second. Second Lieutenant, First Lieutenant, dann kommt der Captain, ja, das ist in Deutschland mit dem Leutnant vergleichbar, heißt da aber Captain oder Hauptmann, aber auch nicht wirklich. So, dann kommt der Major, dann kommt der Lieutenant Colonel, dann kommt der Colonel. Das sind die Stabsoffiziere und ab dann gehen dann die Generäle los.
Mhm. Ja, das ist doch interessant, aber das hast du ja woanders her, das wäre doch auch mal, aber weil immer diese Ränge genannt werden, die halt irgendwie mit...
Es gibt einen Film, der heißt Crimson Tide in tiefster Gefahr, geht um die Navy, U-Boot, wo der U-Boot-Kapitän zusammen mit seinem ersten Offizier geht es um so ein Gerangel, geht es im Prinzip darum, soll die Atomrakete abgeschossen werden oder nicht, weil es herrscht Funkstille und es kommt der Befehl, schießt die Atomrakete auf Russland und der Captain und der erste Offizier streiten sich und der erste Offizier sagt, nein, das ist ein Fehler und der Captain sagt, wir haben gesagt, Gene Hackman und Denzel Washington, super Film, Crimson Tide und das ist Captain Ramsey und Commander, den Namen habe ich schon wieder vergessen, da haben die mal die Ränge übersetzt. Da reden die ganze Zeit von Kapitän zur See. Kapitän zur See. Und der Commander im Deutschen ist ja Korvettenkapitän.
Ja.
Also Kapitän zur See. Hören Sie Kapitän zur See. Nein, Korvettenkapitän. So, also, Respekt an Synchronstudio. Also die Ränge zu übersetzen, darum macht man das nie. Darum wird das im Deutschen quasi immer beibehalten. Weil die deutschen Ränge so dämlich klingen.
Dämlich klingen, ja.
Ja. Naja. Okay. So. Das war's A-Team. Also wie gesagt, alle Serien, die ich bis jetzt genannt habe, liebe ich nach wie vor über alles. Aber eigentlich kann man sie nicht mehr gucken.
Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 2, was du vielleicht auch gerade nicht mehr so kennst, aber was ich unglaublich witzig fand, die Dinos.
Doch, das habe ich geliebt.
Ja, mit Earl Sinclair, also der typische Durchschnitt All-American Guy sozusagen, der
naja,
als
das war
Dino.
Das waren im Prinzip die Simpsons im paläontologischen Zusammenhang.
Genau, also wichtig ist Kühlschrank und Fernseher und mehr braucht so eine Familie nicht. Und es gab Sinclair, der auch dann immer im Vorspann, also auch da wieder eine tolle Musik. Ja, und
bin da, wer noch?
Genau, das ist immer sein Spruch, wenn er irgendwo reinkommt, bin da, wer noch? Und das sind natürlich so alberne Sprüche, und die aber total trotzdem sehr markant sind. Und dann, die Charaktere sind ja wirklich wunderbar. Also die Familie, natürlich eine typische klassische Familie. Die Frau, Fran, steht immer in der Küche natürlich. Dann gibt es zwei pubertierende Kinder, Robbie und Charlene. Und vor allem natürlich das Baby Sinclair, das eigentlich nur die Aufgabe hat, mit einer Pfanne auf den Kopf.
Auf den Kopf zu hauen und zu brüllen, nicht die Mama.
Ja, und das war eigentlich immer...
Oma gibt's auch noch.
Oma gibt's noch, genau. Die behandelt Earl eigentlich noch schlechter, also die quasi die Schwiegermutter, seine Schwiegermutter und die Oma. Und dann, also er wird quasi, und das ist aber auch typisch für diesen All-American-Guy, der kriegt von allen Seiten obendrauf. Und auch unter anderem auch von seinem Chef. Also Earl arbeitet bei der, wie es im Deutschen heißt, die Treufuß. Also, wie gesagt, spielt in der ersten Hälfte der 90er die Treufuß, und das ist ein, also der Beruf ist Baumschubser.
Genau.
Er hat auch also Holzfällerhemd an, aber er schubst den Baum und er hat immer, also sein Kumpel, sein Kollege ist wie heißt er nochmal, Roy, der ist ein Tyrannosaurus, also die haben alle verschiedene, sind alle verschiedene Dinos.
Ja.
Warte mal, was ist Earl eigentlich für einer? Der ist so normal.
Megalosaurus, glaube ich.
Megalosaurus,
oder so,
genau.
Ja.
Und aber Robbie hat dann eben so ein Iro, also so ein, das ist eine andere Dino-Art. Genau. Trotzdem sind die natürlich eine Familie. Und Roy ist ein Tyrannosaurus, aber der hat halt so kleine Ärmchen. Also der schafft es nie so richtig, die Bäume umzuschubsen. Er ist so ein bisschen der Trottel. Und dann gibt es natürlich den bedrohlichsten. Das ist B.P. Richfield, also der Chef dieser Firma Treufuß. Und das ist ein Triceratops.
Genau.
Eigentlich ein Pflanzenfresser, der gar nicht so bedrohlich ist, aber der hat so ein ganz, der wohnt in so einem, oder der, dessen Büro ist in einem ganz, ganz engen Wohnwagen auf diesem Gelände mit den vielen Bäumen, und da muss Earl immer antanzen und wird dann zur Sau gemacht. Auch, da weiß ich jetzt gar nicht, du kennst dich ja mit Synchronsprechern besser aus, das ist auch ein sehr markanter Synchronsprecher, der von B.P. Richfield.
Warte, ich sag's dir. Das Problem ist, ich hab's nicht mehr.
Nee, ich kann's dir sagen, Hans Teuscher.
Ja, das ist aber jetzt kein Grund. Also der ist auch danach, also der hat dann, das war so eine seiner letzten Rollen.
Der hatte so, aber das ist eine sehr markante, so Nörgel. Genau. Naja, und also das alles. Und dann gibt es natürlich noch, was auch immer interessant ist, wenn der, wenn sie Fernsehen gucken, dann kommt immer der Nachrichtensprecher, der heißt Mario Marionette, ist aber, also es sind ja alles, bis auf das Baby, sind es ja alles Figuren, die da drin stecken in diesen Kostümen. Mhm. Und Mario Marionette natürlich ist diesen typischen Nachrichtensendungen, also CNN nachempfunden. Und auch cool, die Nachbarin, die immer nur, also die so groß ist, das ist nämlich ein wie heißt die größte Saurierart? Brachiosaurus.
Ja, keine Ahnung.
Und die kommt immer nur mit dem Hals rein, und die heißt Monika von Säulenwirbel.
Ja,
und
ja, natürlich.
Die kommt immer nur durchs Fenster quasi, guckt Fran in der Küche zu und redet mit ihr. Also das ist wirklich, wirklich toller, sagen wir, toller Cast und ein witzige Themen. Also du hast recht, das ist so ein bisschen Simpsons-mäßige Themen. Und
Robbie zum Beispiel
war eine tolle Idee, einfach diese Dinos, das war ja die Dino 90er Jahre Dino-Hype mit Jurassic Park, das war unmittelbar vorher. Und dann hat Disney,
deswegen kam die auf die Idee. Und Robbie zum Beispiel, das war ja interessant, also der war ja Vegetarier, also Gemüsling oder wie man das nannte. Und der war im Prinzip schwul.
Echt?
Naja, das war im Prinzip dieser Verweis, also diese Probleme, die er hatte, naja, aber irgendwann wirst du doch mal wieder Fleisch essen und so. Also der war, der traf sich dann mit einem anderen Jungen, der auch gern Gemüse aß. Mhm. Also das war so eine, wirklich so eine Metapher, dass der Junge in seiner Pubertät entdeckte, dass er anders ist.
Mhm.
Und da ging es nicht um Vegetarismus, das ist eindeutig.
Ich habe immer gedacht, der ist Vegetarier.
Ja, der ist aber eigentlich schwul.
Okay.
Wie viele Dinos gibt es? In der Serie.
Wie viele Rollen?
Wie viele Puppen haben die gebaut?
Haben die für eine Figur mehrere Puppen gehabt?
Ja, natürlich.
Oder?
Ja, natürlich. Es gab nur 17 Dinos. Und wenn du bedenkst, dass allein 5 schon durch die Familie und dann Mr. Richfield, der hieß auch im Deutschen so, ne?
Mhm.
Genau. So, 6, die Oma 7. Das heißt, für alle anderen Rollen hatten die gerade mal 10 Dinos zur Verfügung. Mhm. Die hatten noch 2 weitere weibliche Dinos, glaube ich, also die beste Freundin von der Frau irgendwie. Die ist doch immer, da war doch immer nur der Kopf zu sehen, die ist doch immer nur so.
Ja, das habe ich ja gerade erzählt. Also,
genau.
Monika,
also
ich mein, Monika von Säulenwirbel.
Genau, die meine ich jetzt. Also dieses Riesending, genau. Die hatte auch keine weitere Rolle, glaube ich. Aber allein der Nachrichtensprecher, das war doch dieser kleine, glatzköpfige Dino, der hat 5000 verschiedene Rollen gespielt. Auch Roy, also der Arbeitskollege, der Tyrannosaurus, tauchte dann anders zurechtgemacht in irgendeiner anderen Rolle auf. Oder der beste Kumpel von Robbie, auch der taucht dann an. So. Also die haben 17 Dinos insgesamt nur gehabt.
Und wenn die so teuer waren wahrscheinlich, ja.
Ja, natürlich, die waren komplett animatronisch. Also das waren im Prinzip Roboter, wo Menschen drin steckten.
Ja.
Und die mussten den Kopf, also hier, muss mal so, hier Schauspieler zum Beispiel, Earl Sinclair hat 4 Schauspieler.
Weil die alle tot waren nach einer Folge,
nein,
oder was?
Einer hat nur die Stimme gemacht, einer nur das Gesicht und einer nur den Körper. Und der das Gesicht machte, wurde dann auch in Staffel 3 und 4 ausgetauscht. Wahrscheinlich, weil die Gesichtsausdrücke nicht gefielen, keine Ahnung. Also sie mussten für Gesicht, Körper und Stimme...
Achso, da steckte niemand drin, doch.
Doch, in dem Körper steckte jemand drin und das Gesicht wurde aber mit Funk noch... Dadurch wirken die Mimiken so realistisch.
Ja.
Weil du wirklich das Auge einzeln, du konntest die Augen einzeln steuern, du konntest die hatten Wangenknochen und so, das wurde alles einzeln, animatronisch nennt man das. Und das ist natürlich wahnsinnig teuer zu produzieren.
Dann würde Samson vor Neid erblassen, das musste ja immer der machen, der da drin steckte.
Deswegen hat Samson ja auch immer nur die linke Hand bewegt. Naja, mit der rechten Hand hat er oben den Mund gesprochen und mit der linken Hand die linke Hand. Und die rechte Hand war immer fest bei Samson.
So ein bisschen wie der Georg Schramm.
Na, oder Bibo. Das, ja. Bei Bibo ist das ja auch so.
Ja.
Was heißt
eigentlich.
Bibo?
Siehst du, und es fällt trotzdem nicht auf, das ist doch cool. Ja,
ja, genau. Wie hieß Bibo im Original?
Big Bird.
Big Bird. So, was ich viel schöner finde. Großer Vogel. Das ist einfach großer Vogel.
Ja.
Genau. Ja, Dinos, toll. Also ich habe die Dinos geliebt. Und sie haben sie nach einer Staffel oder nach zwei... Nee, das waren tatsächlich 4 Staffeln. Aber es war irgendwann zu teuer. Sie konnten es nicht mehr produzieren. Was ist der größte historische Fehler bei die Dinos?
Wahrscheinlich die Erdzeitalter vertauscht oder was?
Höhlenmenschen.
Höhlenmenschen, ja, okay. Die gab es ja auch, genau, die waren dann so Haustier, hatten so Haustierfunktion oder was, gell? Genau, und auch witzig übrigens, so eine Pizza gab es ja immer mit so einer Maus drauf und die Maus lebte noch. Und also in der Werbung hieß es immer, das Essen redet mit ihnen, bis es verspeist wird.
Genau, was ich auch ziemlich brutal fand.
Ja, aber das, oder der Müllschlucker in der Küche, das war ein tatsächlicher, irgendwie der, das war so ein, auch ein Dino, glaube ich, den man...
Genau, irgendwie hatte. So nicht ganz
also
so hochentwickelt.
Also sozusagen die gesellschaftlichen Schichten wurden da schon ganz gut abgebildet.
So, aber die Menschen gab es halt damals noch nicht, weil vor 65 Millionen Jahren, es wird ja dann auch in der letzten Folge der 4. Staffel dargestellt, woran es lag.
Ach so, echt? Ja, schade eigentlich.
Also da wird die ganze Welt zerstört. Da kommt richtig der Meteoriteneinschlag, ich weiß nicht, ob es Meteoriteneinschlag, also es gibt irgendeinen Grund, natürlich Schuld ist Mr. Richfield, weil der irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten hat und dadurch wird die ganze Welt der Dinos zerstört. Es wird auch richtig dann noch so dieser atomare Schnee irgendwie, also mit Erderkaltung und so weiter wird alles noch gezeigt. Mhm. Und dann hört das auf. Eine Frage noch, wegen der Höhlenmenschen. Der Tyrannosaurus Rex war ja einer der letzten Dinos, der ist vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Vor 65 Millionen Jahren. Der Brontosaurus, der ja auch da mit diesem ganz langen Hals, also nicht hier Monika, sondern ich glaube den Brontosaurus, diesen ganz friedlichen, der war vor 250 Millionen Jahren. Das heißt, wir sind näher am Tyrannosaurus Rex, als der Tyrannosaurus Rex am Brontosaurus.
Ja. Klar, also das ist auch dann wiederum nicht ganz historisch korrekt, dass diese verschiedenen Dino-Arten dann doch miteinander waren. Aber da als Kind kennt man sich ja bei sowas viel besser aus. Das hätte ich damals auch herbeten können, wann wer lebte oder wann wer welche
genau.
Trias, Jura
aber es
und
war
Kreide.
Toll. Es war auf jeden Fall toll, das muss man sagen. So, Timmann, wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Wir wollten eigentlich bloß eine halbe Stunde aufnehmen.
Ja. Das liegt an dir. Nein, also dann liegt sag doch mal, was dein Platz 1 ist.
So, Platz 1. Ich hoffe, dass du das gehört hast und ich hoffe, dass du da mal was von gesehen hast. Ich glaube es nicht, aber und zwar Sledgehammer. Sledgehammer.
Leider nicht.
Das kann ich jedem nur empfehlen. Spielt auch in den 80er Jahren, hat einen ähnlichen Duktus wie die vorangegangenen Serien, aber Sledgehammer ist eine Serie von Alan, Namen habe ich schon wieder vergessen, seit der Hand. So, und zwar war es eine Parodie. Diese ganze Serie ist eine Parodie auf Dirty Harry. Dirty Harry ist ein Selbstjustizfilm aus den 70er Jahren, gespielt von Clint Eastwood, der auch Polizist, Lieutenant Callahan, der dann mit seiner 44er Magnum durch San Francisco rennt und alles niederballert, weil es ihm seine Polizeimarke nicht erlaubt. dieser männliche Mensch, der vollgepumpt mit Testosteron, wird von David Rush in Sledgehammer parodiert. Sledgehammer heißt Vorschlaghammer. Den Vornamen Sledge gibt es im Amerikanischen nicht, aber er heißt Sledgehammer. Er rettet mal irgendwann ein Baby und dann sagen die Eltern so, also Neugeborenes, und sagen, oh, wir würden es gerne nach Ihnen benennen, Inspektor Hammer. Wie heißen Sie mit Vornamen? Sledge. Können wir Ihnen auch einen Präsentkorb kaufen? So. Egal, Sledgehammer, der männlichste Mann, der redet mit seiner Knarre. Die hat übrigens in der deutschen Synchronisation sogar einen Namen, Susie. Hat sie im Englisch, also hat sie im amerikanischen Original nicht. Das ist auch eine 44er Magnum, allerdings mit so einem weißen Ebenholzgriff, wo so ein Vorschlaghammer eingraviert ist. Und er redet mit, also, dass er mit ihr redet, ja, und im Deutschen hat sie sogar einen Namen, seine Susie. Und er schläft auch mit ihr. Also nicht, also, er legt sie im Bett nicht ab. Also er hat dieses Halfter, wo sie drinsteckt, und dann legt er sich ins Bett, hat das Halfter immer noch um, nimmt seine Susie raus und legt sie aufs Kissen neben sich. Hat auch eine Ex-Frau, wie sich das halt für so einen Typen gehört. Seine Partnerin Dori Doreau, gespielt von Anne-Marie Martin, ist im Prinzip die moderne Frau. Also sie ist der clevere Kopf in dem Team. Sie kennt sich mit Computern aus, sie hat asiatische Kampfsporttechniken drauf. Sie ist das komplette Gegenteil von allen Frauen in den vorangegangenen genannten Serien. Sie ist die starke Frau, sie ist diejenige, die dieses Team führt, aber natürlich ist Sledge immer derjenige, der zum Schluss irgendwie durch seine Gewaltfantasien, ja, irgendwann kriegt Roma einen Schlag auf den Kopf und ist genau anders, ist dann wie Hammer, und dann sagt Hammer irgendwann, Doro, hören Sie auf, Gewalt ist keine Lösung. Was rede ich hier, Gewalt löst alles, aber nicht in diesem Fall. So ist diese, es ist eine reine Parodie auf genau diese vorangegangene Genre. Ein Traum, und dann der dritte im Team ist Captain Trunk, gespielt von Harrison Page, der die ganze Zeit nur ausrastet. Hammer! Die ganze Folge geht immer nur Hammer! Weil er muss sich immer für Hammer verantworten. Der hat ständig Blutdruck, der hat ständig Puls, der hat ständig dringend Blutdruck senkende Mitte, weil er sich immer nur über Inspektor Hammer aufregt. Es gab zwei Staffeln. Das war nur auf eine Staffel angelegt, weil Inspektor Hammer schafft es, in der letzten Folge ist irgendwo in der Stadt, das ist wahrscheinlich San Francisco, es wird nie gesagt, aber es ist San Francisco, wird eine Atombombe versteckt. Die finden die Atombombe und Dori Doreau sagt noch zu ihm, Hammer, Sie wollen da jetzt keine Atombombe entschärfen. Also
entschärfen?
So ja, schön. Sie wollen da keine Atombombe entschärfen. Übrigens, der Spruch in jeder Serie, das ist auch im Vorspann drin, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Mhm. Das sagt Hammer in jeder Folge und dann baut er Mist. Hammer greift diese Atombombe und sagt, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Dreht an der Atombombe, nächste Einstellung, ganz San Francisco fliegt in die Luft. Die Serie war dann aber überraschenderweise so erfolgreich, dass sie eine zweite Staffel drehen mussten. Und dann haben die einfach gesagt, alle Ereignisse, die sie jetzt sehen, spielen 5 Jahre vor der ersten Staffel. Ja. Was aber totaler Quatsch ist, weil sich Doreau und Hammer erst in der ersten Folge der ersten Staffel kennenlernen. Also es spielt danach und man sagt aber, es spielt davor, obwohl es eigentlich danach spielt. Und man ignoriert so bestimmte Sachen. So, dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel... dann ist so eine Folge im Prinzip vorbei und dann kommt noch ein Abspann. Also so ein Nachklapp. Also gibt es ja ganz oft, dass noch irgendwas nach so,
ja,
wie so eine Art
Nakoda. Um die Leute oder um die Kinder halt oder die Jugendlichen halt da dran zu halten. Man freut sich ja auf das, was der Nachspann, also was dann kommt, der Schlussgag oder so.
Ja, irgendwie so. Und da blenden die vorher ein. Die nun folgende Szene wurde in Schwarz-Weiß gedreht und anschließend koloriert. Aber sie werden den Unterschied nicht merken. Und dann siehst du, wie die sich miteinander unterhalten und die ganze Zeit die Farben ineinander verschwimmen. Also völlig sinnlos. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur, wir haben es jetzt hier koloriert, wir wollten mal ein bisschen mit Farben spielen. So was machen die da.
Ja.
Oder Sledgehammer gibt jemandem die Hand, so, und dann gibt der anderen, und damit lässt Sledgehammer die Hand wieder los. Boah, haben sie einen Handschweiß. Und dann reiben die sich gegenseitig so. Also, so ist diese Serie, aber nicht die ganze Zeit. Also, sie macht auch Sinn, und da wären auch echte Fälle. Oder da kommt dann, weiß ich nicht, der Gerichtsmediziner kommt auf Sledgehammer zu und sagt, Mensch, Sledge hier, der Kopf ist matschig, in die Hexemaschine geraten, Arm und Beine abgerissen und hat ein riesen Loch im Bauch. Ach, habe ich dir schon gesagt, dass er tot ist? So, ich liebe diese Serie. Kann man von vorne bis hinten gucken. Ironisch, toll. Also wirklich, wirklich. Und tolle Schauspieler, auch tolle Synchroarbeit, muss man wirklich sagen. Super, toll. Sledgehammer, meine Lieblingskinderserie, muss ich wirklich sagen.
Ja, sehr schön. Jetzt möchte ich mal so was Übergreifendes nennen, und zwar den Disney Club. Ja, das war ja im Grunde genommen war das ja, also es lief immer knapp anderthalb Stunden lang, immer samstags. Und ganz cool ist, dass das dann sonntags morgens auch noch kam als Wiederholung. Und für Eltern ist sowas ja immer gut, weil die Kinder dann. Und als Kind ist ja so, das, was ich gestern geguckt habe, kann ich ja heute Morgen nochmal gucken, gell? Das ist alles überhaupt kein Problem. Also das man ist als Kind so, dass man natürlich Wiederholungen liebt. Und für die Eltern ist es geil, weil sie dann länger schlafen können. Naja, und Disney Club war gar nicht so lang. Das lief nur 5 Jahre auf der ARD bis Ende 1995, weil dann nämlich die Disney-Lizenz für die ARD auslief und Super RTL auf Sendung ging. Und dann sagte Disney, so, ab sofort dürft ihr die Sachen nicht mehr senden. Und dann wurde es umgenannt in Tigerentenclub. Und das ist natürlich dann...
aber die hatten dann auch die Serien nicht mehr.
Genau, dann waren andere Serien. Also das Grundkonstrukt war immer, also diese knapp 1,5 Stunden, und davon waren immer mehrere Serien. Also es fing, genau genommen fing es so, es war für alle Altersgruppen was. Also es fing an mit einem von diesen, naja, Donald oder Goofy oder Mickey Kurzfilmen, so 5 bis 8 Minuten, sozusagen für die Allerjüngsten. Dann später, also in der Mitte der Sendung, kamen dann zum Beispiel die DuckTales, also eine kleine 25-minütige Disney, also Zeichentrickserie. Also der erste Slot war immer reserviert für DuckTales oder Gummibärenbande oder Darkwing Duck. Und der zweite Slot, also dann kam noch mal was, das war dann reserviert für Chip und Chap oder Baloo, also Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Und was dann noch, also das, wenn die abgespielt waren, kam halt das was, dann was anderes. Und dann am Gegenende kam dann immer noch so eine, das ist eigentlich dramaturgisch richtig beschissen, weil das war im Grunde ein Film. Also so ein Realfilm, zum Beispiel Teen Angel.
Mit der ersten Rolle von Jason Priestley, der später in Beverly Hills 90210 ganz groß rauskam.
Mhm. Genau, und das war wahrscheinlich, wenn man es aneinander hängt, wäre das ein Realfilm gewesen von knapp 2 Stunden. Und die haben das in 10-minütige Clips unterteilt, immer mit kleinen Mini-Cliffhängern. Ich weiß nicht, ob das so gedreht wurde, aber es wurde jedenfalls...
Den Disney Club gab es ja auch in Amerika, da war das Konzept
so,
ja
das
genau
das wurde
gleich.
Gar nicht als Film gedreht.
Nein, das war immer für den Disney Club in Amerika das Konzept.
Aber das waren wirklich kurze, das waren nicht so Sequenzen 20, 30 Minuten, sondern wirklich nur 10.
Genau. Und das war Absicht.
Das war sozusagen für die älteren Kinder oder Jugendlichen, so Teen Angel war ja die Story, dass der Typ beim Verkehrsunfall stirbt und jetzt aber als Engel dafür zuständig ist, als Schutzengel, andere vor diesem Schicksal zu bewahren. Und es gibt dann auch mehrere Staffeln davon, wie er also einer bestimmten Person auf der Erde zugeteilt wird und dann immer unsichtbar ist, nur für diese Person sichtbar. Genau. Und schubst dann immer irgendwelche bösen Leute in irgendwelche Swimmingpools, also so, ohne dass die wissen, wer ihn jetzt gerade schubst, also ganz sehr einfacher Plot. Und das fand ich halt interessant, dass der Disney Club dieses alles dann unter einen Hut brachte mit diesem redaktionellen Anteil, also spielte natürlich in diesem Studio, was auch sehr lustig aussah, so mit so bunten Häuschen, und da saßen überall natürlich Kinder dann auf irgendwelchen, war gestaltet wie so eine kleine Stadt. Und die Moderatoren-Trio war, das weißt du?
Also Stefan Pinnow, den haben wir heute ja schon öfter erwähnt.
Einmal.
Dann, Ralf Bauer, nein, zweimal. Dann Ralf Bauer, interessanterweise, der als Schauspieler dann nochmal durchstartete, von dem heute keine Sau mehr was hört. Und, das finde ich die beeindruckendste Karriere von allen, Antje Pieper. Antje Pieper ist heute Auslandskorrespondentin für das ZDF. Mhm. So, die berichtet dann immer aus irgendwelchen Krisengebieten und von irgendwelchen Krisengipfeln. Und ich sehe, ich kann die nicht ernst nehmen, das ist das Problem. Ich sehe die immer und denke, das ist doch die Tante vom Disney Club.
Ja, also das waren Antje, Ralf und Stefan. Das ist auch so ein schöner, ließ sich leicht dahersagen. Und das war ja des Ursprungs. Natürlich wurden die dann, wie gesagt, ausgewechselt. Dann kamen irgendwelche neuen. Das ist dann nicht mehr interessant, aber dieses Ursprungstrio. Und die haben dann, also hatten auch Studiogäste oder auch zum Beispiel immer auch so Rubriken, wie sie in Deutschland irgendwo unterwegs waren, zum Beispiel, was weiß ich, auf dem Krabbenkutter, wie Antje dann da hilft, die Krabben zu poolen oder so. Die hatten dann immer so kleine, 5-minütige Reportagen letztlich. Und dann gab es immer noch
übrigens, glaube ich, höchstens maximal. Das kam uns nur wie 5 Minuten vor.
Okay, ja, das kann sein. Und dann gab es immer auch noch, weil es ja ein Disney-Club ist, immer eine dieser Reportagen fand immer statt aus einem der Disneylands. Also meistens, ich stelle mir das so vor, wie dann Antje, Ralf und Stefan quasi, sagen wir mal, einmal im Jahr nach Disney World oder Disneyland, später dann auch ins Euro Disney nach Paris geschickt wurden. So, jetzt dreht mal, jetzt fahrt mal alle Achterbahnen ab oder alle.
Damit wir hier so ungefähr für 20 Folgen Material
so
haben.
Und das ist natürlich auch so gesehen billig produziert, weil man nur einmal die dahin fliegen musste und, und dann konnten die das da alle, und das ist natürlich auch interessant. Ich war, rückblickend sagen, zum Glück nie in einem dieser Disneyländer, weil es ja einfach scheiße ist und auch unfassbar teuer.
Also einmal waren wir als Kinder mal da, unsere Eltern haben uns das mal für 3 Tage oder so nur irgendwie 7 Millionen Euro für bezahlt oder Mark damals noch. Mhm. Also es war unglaublich, ich würde da nie, also unsere Kinder wollten immer mal hin, bis jetzt konnte ich es ihnen immer irgendwie ausreden.
Ja, nee, also als es dann das in Paris gab, dann war, hat man ja schon die Überlegung oder nervt seine Eltern damit, aber meine Eltern blieben hart. Zum Glück, weil es einfach, was soll man da, ja.
Genau.
Das, naja, und das war also immer diese tolle Mischung, man kriegt ja, und am Schluss natürlich immer irgendein Song, wo dann der Abspann drunter lief, das ist natürlich auch immer schön sozusagen eine gute Gelegenheit, den Abspann zu machen. Was weiß ich, die Prinzen waren oft da oder irgendwelche Bands, die man heute vielleicht nicht mehr kennt, The Four Reefs oder so, ja. So oder irgendwelche Kinder, Jugendlichen. Also den Prinzen mochte ich, oder die erste allgemeine Verunsicherung, die habe ich auch immer gern gesehen.
Ah ja, genau, sehr schön.
Mit dem Typen mit der Brille, wo dann so ein Papagei auf der Brille sitzt.
Nee, das
und so.
Ist das Schauorchester Ungelenk.
Das stimmt. Siehste, da bin ich schon wieder.
Den habe ich sogar mal persönlich
schon wieder verwechselt. Und Michael dann ganz Seide. Am Schluss, wir sprachen vorhin von so kleinen Schlussgags und die hatten auch immer einen Schlussgag. Das war so mit, immer irgendeiner der drei wurde immer nass. Also quasi, dann hieß es, Anti, hast du denn schon deine Schwimmflossen angezogen? Wieso Schwimmflossen? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt ein bisschen regnet. Und dann stand sie so ein bisschen abseits und dann kam von oben so einfach eine Wanne voll Wasser auf sie runter. Und das war immer Witz, also man konnte immer drauf wetten, wer, also war mehr oder weniger gleich verteilt. Einmal haben sie sogar so, was weiß ich, zur 100. Folge haben sie gesagt, hallo Stefan, du kriegst jetzt den goldenen Duschkopf, weil du führst die Statistik an. Mit was? Mit den meisten Dings. Und dann traf es ihn natürlich nochmal. Und das ist natürlich auch von der Idee her total witzig. Ja, das dann einfach so richtig albern. Ich stelle mir das richtig toll vor, wie sich diese Macher das ausgedacht haben, diese Rubrik. Weil die war, ich meine, es ist so einfach und es ist jedes Mal witzig.
Genau.
Und natürlich brauchst du einen kleinen Gag, einen Hinführgag dazu. Das kannst du ja, da kannst du ja hunderte von Sprüchen dir ausdenken und dann zack. Und billig ist es auch. Wasser kostet fast nichts.
Deswegen hat ja Rudi Carrell das auch in jeder Folge 7 Tage, 7 Köpfe mit Mike Krüger gemacht. Vielleicht noch ganz kurz was zum Original Disney Club. Also den gibt es ja, glaube ich, immer noch. Also so, das ist ja Syndication in Amerika, läuft das ja anders. Wenn eine Sendung irgendwo abgesetzt wird, gibt es immer einen Sender, der weniger Geld dafür bezahlt und das billiger produziert. Selbst das Glücksrad gibt es heute in den Vereinigten Staaten noch. So. Aber diese große Zeit des Disney Clubs in Amerika, als es auf den großen Networks lief, wurde moderiert von, weißt du das?
Britney Spears und Justin Timberlake.
Und Christina Aguilera.
Ah ja.
Genau. Also der Disney-Club.
Naja, und ganz früh, also in den 50er Jahren, als das Fernsehen noch neu war, da wollte Disney ja persönlich, denn das ist damals noch Mickey Mouse Club. Mhm. Und das wurde dann tatsächlich auch extra aufwendig. Die Moderationen wurden, der hat mit Mickey dann gesprochen, also die wurde ihm reingeschnitten für jede Woche eigentlich. Das ist ja fast eine Massenproduktion, aber von so Zeichentricksequenzen unfassbar aufwendig.
Aber, wusstest du übrigens, dass Mickey Mouse im Deutschen einen festen Synchronsprecher hat?
Na, was heißt fest? Ich meine, in den 50er Jahren wird das schon jemand anders gemacht
nein,
haben.
Nein, aber es gibt tatsächlich jemanden, der nur Mickey Mouse synchronisiert. Also nein, nicht, also der synchronisiert einen anderen, aber es gibt nur einen, der Mickey Mouse synchronisiert. Also das ist ja keine Rolle, die jetzt besonders...
Naja, es ist ja schon so, dass Disney auch beim Lizenzieren von zum Beispiel auch bei Comics, du kannst nicht einfach einen Comic zeichnen und das an den EHPA-Verlag oder Egmont-Verlag schicken und dann hoffen, dass sie das drucken. Nee, die müssen von Disney in Amerika lizenziert werden. Damit natürlich, was weiß ich, qualitative Mindeststandards und so weiter. Und ähnlich wird es wahrscheinlich bei den Sprechern sein. Der muss ja so sprechen wie, denn wer war der erste Synchronsprecher von Mickey?
Walt Disney.
Ja.
Genau.
Das hat der auch nicht dauerhaft bis zum Schluss gemacht.
Ja. Mario von Jascherow heißt der Typ, ist inzwischen auch schon fast 80, aber solange der lebt, wird er auch Mickey Mouse synchronisieren.
Naja, das ist ja jetzt quasi nicht mehr. Also was weiß ich, wie viel wurden denn in diesem Jahr 1000 von diesen kleinen Mickey-Maus-Filmchen produziert, vielleicht 2, 3 Stück oder so. Ja. Also das ist, der hat nicht viel zu tun, sagen wir es mal so. Naja. Okay. Aber ich kann jetzt hier noch was dazu erzählen. Ich kenne den Disney Club deswegen so genau, weil ich selber auch mal als Achtjähriger dort war.
Ja. Also das heißt, du hast nicht nur eine große Filmkarriere bei Stromberg gehabt, du warst auch im Disney Club.
Genau, ich habe damals teilgenommen an irgendeinem Kurzgeschichtenwettbewerb und das ist, da kann ich mich auch erinnern, als Kind ist dieses Disney-Tum auch gar nicht so förderlich für die Fantasie eines Kindes, weil bei mir immer, wenn ich so Bilder malen musste in der Schule oder so, da hatten immer alle Figuren diese Hundenasen oder so. Oder wenn ich einen Aufsatz im Deutschunterricht schrieb, hieß immer jede, was weiß ich, Erlebnisaufsatz oder so, und dann hieß meine Hauptfigur immer Tick, weil ich immer Tick-Fan war. Ich war Team Tick und das ist natürlich nicht so toll, aber dort konnte man dann eine Kurzgeschichte einreichen, die genau mit diesen Figuren zu tun hatte. Und dann war ich einer von 5, die ausgewählt wurden, eingeladen wurden. Und dann durfte ich da, bin ich hingefahren mit meinem Vater, quasi abends hingefahren, dann übernachtet. Und dann, das war natürlich auch noch abends gemütlich mit Antje, Ralf und Stefan, saß man dann im Sommerabend. Echt? Ja, die kamen dann dazu und um Abendessen. Und morgens war dann die Aufzeichnung und es war eine Woche, eine Aufzeichnungswoche. Das wusste man von außen nicht. Man dachte, die senden das immer jeden Samstag. Nein, ja. Die haben immer quasi 4 oder 5 Sendungen pro Woche gemacht, eine pro Tag. Und dann hatten sie natürlich wieder frei und das war alles mit einem Vorlauf. Also mein Vorlauf war ungefähr 2 Monate und dann kam es halt später im Fernsehen. Und natürlich musste eigentlich alles mehrfach gedreht werden. Auch diese Interviews, die dann mit mir und den 4 anderen gedreht wurden, auch 3 oder 4 Mal. Und dann musste man eigentlich immer ungefähr das Gleiche sagen. Aber es ist schon cool, als Kind dann, also es war ja damals noch in München, später in Stuttgart, aber ich bin noch in der Münchner Zeit, also in den Bavaria-Studios war das richtig.
Da wäre dir natürlich Stuttgart lieber gewesen.
Ach, ist doch egal, also ich fand München damals, also Bavaria-Studios fand ich schon spannend. Naja, also das verbindet mich eben damit, deswegen ist es mein Platz 1 als Kindheitserinnerung. Und ich bedauere wirklich, dass es sowas in der Art einfach nicht mehr gibt, weil... Das, was heute, also ehrlich gesagt, man kann als Fazit drunter setzen, was heutige Kinder aushalten müssen, ist wirklich schlimm.
Okay.
Weil es nicht vergleichbar ist mit dem, was teilweise, also jetzt kommt der alte Opa wieder zum Vorschein in mir.
Ja, ja, natürlich.
Aber die 90er, 80er und 90er Jahre waren, glaube ich, die Hochzeit des Kinder- und Jugendfernsehens.
Okay. Gut, wir wollten für unsere knappen Sommerfolgen gar nicht so lange einplanen, aber wir haben heute viel zu erzählen gehabt. Ich danke euch, liebe Zuhörenden. Das war unsere Sommerfolge mit unseren Kindheitsfernseherinnerungen. Wenn ihr schreiben wollt, ich sage es gleich nochmal dazu, wir werden es aber erst am Ende unserer Sommerfolgen beantworten können. Wenn ihr schreibt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder hier unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit unseren, das kann man ja schon mal sagen, mit unseren Favorite 5 Books. Bücher. Ja. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann.